HR Info. Kultur.
Vor 30 Jahren begann der Siegeszug der ersten tragbaren Spielekonsole, der Game Boy. Seine Kennzeichen: winziger Bildschirm, Schwarz-Weiß-Darstellung und zwei rote Knöpfe, eingepfercht in grauem Plastik. Bei vielen, die in den 90er Jahren aufgewachsen sind, erinnert allein der Begriff Game Boy an schöne Kindheitsmomente. Aber der Game Boy war viel mehr. Er war der Einstieg in das Zeitalter der Computerspiele, auch wenn die Auswahl an solchen Spielen damals noch ziemlich begrenzt war und die Musik im Hintergrund aus heutiger Sicht eher nervend. So hörte sich das beim Spiel Super Mario an. Ein Spiel, das auch noch heute nach 30 Jahren Kultstatus besitzt. Überhaupt ist das Alter dieser Gameboy-Spiele unwichtig, sagt Olaf Zimmermann. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Vorsitzender der Jury des Deutschen Computerspielpreises.
Mein größtes Lieblingsspiel aus der Nintendo-Familie ist Yoshi's Island. Das sind für mich eindeutig Kunstwerke. Yoshi's Island gab es auf dem Super Nintendo, das heißt also quasi dem großen Bruder des Game Boys, wenn man so will, der dann eben auch in den Fernseher eingestöpselt werden konnte. Und für mich ist Yoshi's Island bis heute das beste je geschaffene Computerspiel und das ist auch jetzt knapp 30 Jahre her. Also daran kann man sehen, dass ich glaube, die Qualität und wenn etwas wirklich Kunst ist, dann verschwindet das auch nicht mit den Jahren, sondern wird sogar vielleicht immer noch ein bisschen besser.
Mit Olaf Zimmermann spreche ich in dieser Ausgabe von HR Infokultur über Computerspiele als Kulturgut und wann daraus Kunst wird. Außerdem in der Sendung der Büchercheck. Heute der Roman Die Liebe im Ernstfall. Und wir begeben uns auf die Suche nach einer verlorenen Straße. Der Via Appia zwischen Rom und Brindisi. HR Infokultur mit Pablo Diaz. Vor 30 Jahren brachte das japanische Unternehmen Nintendo den ersten Game Boy auf den Markt. Das kleine Gerät wurde zu einer der erfolgreichsten Spielekonsolen überhaupt. Über 118 Millionen Exemplare wurden verkauft. In Tokio bietet ein Laden den Game Boy noch heute an. Dabei ist der Game Boy technisch betrachtet und verglichen mit heutigen Spielekonsolen uralt. Warum der Game Boy aber noch heute so begeistert? Dieser Frage ist HR Info Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann in Tokio nachgegangen.
Wer bei Super Potato im Tokioter Elektronikviertel Akihabara arbeitet, braucht gute Nerven oder schlechte Ohren. In jeder Ecke des dreistöckigen Geschäfts kommt irgendwoher ein Geräusch. Auf Monitoren laufen Videospiele. Allerdings alles altes Zeug, denn darauf ist der Laden spezialisiert. Da darf der Game Boy natürlich nicht fehlen. Die Vorgänger des Game Boy mussten immer mit dem Fernseher verbunden werden. Aber hier kam zum ersten Mal ein Gerät auf den Markt, das man mit sich herumtragen konnte, sich draußen treffen und damit spielen konnte. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund für den Erfolg. Zieht Johei Kitabayashi, Geschäftsführer von Super Potato, Bilanz 30 Jahre nach Einführung der Spielekonsole. An einer Verkaufswand hängen verschiedene Gameboy-Modelle, neben Grau auch in fröhlichem Gelb. Die Preise liegen zwischen umgerechnet 63 und 85 Euro. Vor 30 Jahren war er mit knapp 100 Euro noch deutlich teurer. Immer wieder bringen Kunden ihre Altgeräte hierher, um sie zu verkaufen. Aber auch die alten Modelle gehen über die Ladentheke. Neben der Tatsache, dass man unterwegs damit spielen kann, ist der Game Boy sicherlich auch deshalb nach wie vor gefragt, weil es ja beliebte Spiele wie Super Mario oder Pokémon gibt. Gestartet ist der Game Boy mit dem Puzzlespiel Tetris und war eigentlich, in Deutschland kam er fast anderthalb Jahre nach Japan auf den Markt, technisch nicht auf der Höhe. Performance und Grafik wurden einer langen Batterielaufzeit geopfert. So waren der Arbeitsspeicher klein und der Prozessor relativ langsam. Die Kunden begeisterten sich trotzdem für das Gerät von Nintendo. Es verkaufte sich mehr als 115 Millionen Mal. Und irgendwie hat auch jeder noch heute eine Erinnerung an die gemeinsame Zeit mit dem Game Boy. Der Laden ist schon kurz nach der Öffnung gerappelt voll. Darunter sind viele Touristen. Ich hatte einen Game Boy, als ich noch ein Kind war. Da spielte ich leidenschaftlich im Auto, im Flugzeug, im Zug. Ich werde wirklich ein bisschen nostalgisch, dass ich ihn hier im Jahre 2019 in einem Geschäft hängen sehe.
Also immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind, Dann haben wir hauptsächlich Gameboy gespielt. Aber das war dann noch ein wenig schlimmer, weil wenn es dann abends wurde, musste man immer schauen, dass die Straßenlichter gut stehen auf der Autobahn, dass man was sehen konnte, weil der Bildschirm noch nicht beleuchtet war.
Die beiden Brüder Jonas und David haben ihre Geräte sogar heute noch.
Ich glaube, wir haben das Glück, dass unser Vater die so gut erhalten hat, dass die zu Hause noch gut funktionieren. Also bräuchten wir da jetzt keinen zum Glück.
Natürlich seien inzwischen viele Spielekonsolen mit einer besseren Grafik zu haben. Doch der Gameboy erwärmt nach wie vor das Spielerherz von Hideko. Es gibt wahrscheinlich kein Gerät, das es ablösen kann. Es sind einfach so viele Erinnerungen damit verbunden. Und dadurch, dass man die Spiele, die man früher gespielt hat, jetzt als Erwachsener nochmal spielt, hat man auch eine ganz andere Sicht. Das Gefühl ist jetzt ein anderes. Hideko und ihr Freund Junji haben immer noch das erste Gerät. Das ist zwar schon mal kaputt gegangen, aber entsorgt wird der Gameboy trotzdem nicht. Also, so einfache Sachen, wenn der Knopf nicht mehr funktioniert, dann reparieren wir das selbst. Besonders gern spielen die beiden heute Pokémon.
Katrin Erdmann über einen Laden, der in Tokio noch immer den Gameboy vertreibt. Die allererste tragbare Spielekonsole feiert an diesem Wochenende 30-jähriges Bestehen. Anlass für uns in HR Infokultur darüber zu sprechen, was der Gameboy bei den Computerspielen ausgelöst hat und ob Computerspiele überhaupt als Kulturgut betrachtet werden können. Die ersten Spiele des Gameboys waren Tetris und Super Mario. Verglichen mit heutigen Computerspielen liegen sie in Sachen Grafik und Handlung Lichtjahre davon entfernt, was heute dargeboten wird. Olaf Zimmermann ist Vorsitzender des Deutschen Kulturrates und der Jury des Deutschen Computerspielpreises. Ich wollte von ihm wissen, ob die Funktionen eines Computerspiels heute dieselben sind wie vor 30 Jahren.
Also mal, es gibt ganz tolle Spiele und da spielt es überhaupt keine Rolle, wie alt sie sind. Wenn man eine ganz tolle Spielidee hat, dann überdauert die wirklich sehr, sehr lange Zeiten. Und Tetris ist sicherlich also so eine einfache, aber trotzdem kongeniale Spielidee. Das ist einfach super. Die Erfindung von Mario, das ist ein Teil der Kulturgeschichte, ja, dass es Mario gibt und diese letztendlich ja, wenn man auch jetzt mal ernsthaft sieht, ein wenig einfältige Geschichte, die also auch immer dann dahinter steht. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht um diesen Italiener, der dort eben durch das Spiel rast. Nein, es geht ja, man hat technische Innovationen gehabt, aber man hat eben auch gleichzeitig inhaltliche Innovationen gehabt. Und ich glaube, nur weil beides zur selben Zeit auch gekommen ist, deswegen ist es auch so erfolgreich gewesen. Die Technik alleine, die hätte nicht diesen Massenmarkt erreichen können, wenn es eben nicht inhaltlich, das heißt eben auch ganz besonders tolle Spiele gegeben hätte.
Sie haben jetzt mehrfach erwähnt, Computerspiele sind Teil unserer Kultur und damit auch Kulturgüter. Was kennzeichnet sie aus?
Naja, erstmal, sie sind Kulturgüter, weil was sollen sie sonst sein? Also sie sind genauso wie Film oder Bücher, sind sie natürlich Kulturgüter. Sie werden von Kulturschaffenden hergestellt. Sie werden in einem kulturellen Kontext letztendlich wahrgenommen. Es ist richtig, es ist noch gar nicht so lange her, ein bisschen mehr als ein Jahrzehnt, da mussten wir um diese Frage auch noch richtig kämpfen und haben uns auch noch richtig gestritten, dass Computerspiele selbstverständlich auch Kulturgüter sind. Die viel spannendere Frage, finde ich, ist ja nicht, ob sie Kulturgüter sind, weil, wie gesagt, das sind sie alle, sondern ob sie auch Kunst sein können. Ja, und wann denn zum Beispiel ein Computerspiel auch ein Kunstwerk ist, das heißt, eine solche Gestaltungshöhe hat, dass es eben nicht mehr nur ein Kulturgut ist, in Anführungsstrichen das nur, sondern dass es auch wirklich sich um ein Kunstwerk handelt. Und ja, solche Spiele, von denen wir eben gesprochen haben, wie Mario oder mein größtes Lieblingsspiel aus der Nintendo-Familie ist Yoshi's Island, das sind für mich eindeutig Kunstwerke.
Jahrzehntelang hat man ja Comics, Popmusik, Streetart nicht als Kulturgut wahrgenommen. Man hat die Nase gerümpft. Ist man dabei, denselben Fehler bei Computerspielen zu machen?
Ich glaube nicht, also weil sich die Stimmung ja letztendlich um 180 Grad gedreht hat. Wie gesagt, wir haben vor einem Jahrzehnt noch die heftige Auseinandersetzung gehabt. Da ging es auch darum, ob Computerspiele denn quasi ja, nicht nur gewaltverherrlichend sind, sondern auch Menschen enthemmen können, um dann die letztendlich dann auch leichter zu Gewalttaten animieren. Erinnern Sie sich noch daran, dass wir diese schrecklichen Massakern an Schulen hatten, wo es also eine direkte und und unmittelbare ja, Zusammenhang mit Computerspielen hergestellt wurde. Das würde heute, glaube ich, keiner mehr so machen. Ja, das ist auch nicht wirklich nachweisbar. Auch damals haben so gut wie alle Jugendlichen Computerspiele gespielt. Das heißt, man kann nicht dann sagen, weil jemand auch Computerspiele gespielt hat und dann gewalttätig wird, ist er deshalb gewalttätig geworden, weil er Computerspiele gespielt hat. Weil dann muss man auch die Frage stellen, warum denn der überwiegende Anteil derjenigen, die nicht gewalttätig geworden sind und eben auch Computerspiele gespielt haben, warum die denn eben nicht gewalttätig geworden sind. Also deswegen glaube ich, dass diese Diskussion vorbei ist und es gibt ja heute eigentlich niemand mehr, der ernsthaft den Computerspielebereich außerhalb des Kulturbereiches stellen würde. Sondern ich glaube, was jetzt der nächste notwendige, richtige Schritt für den Computerbereich ist, letztendlich selbst zu sehen, dass man Kultur ist. Weil wenn man Kultur ist, dann bedeutet das auch, dass man auch selbst um zum Beispiel die Qualität kämpfen muss, dass man selbst auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Beispiel die Computerspiele erdenken, erfinden, ja, dann aber auch gestalten, auch umsetzen, das sind Künstler. Das heißt also, auch da muss man ein verändertes Selbstverständnis schaffen und das ist in der Branche bisher noch nicht entstanden.
Wenn man einen Preis für ein Computerspiel auslobt, auf was achtet man besonders? Auf, vor allen Dingen als Jurymitglied und als Vorsitzender dieser Jury?
Naja, erstmal alle Jurymitglieder schauen natürlich darauf, ob denn die verschiedenen Kriterien, die dieser Preis letztendlich auch hat, letztendlich erfüllt werden. Und dazu gehört ganz besonders der Bereich Innovation. Also das heißt, ein Spiel muss innovativ sein, es muss etwas anderes sein, als es das bisher schon gegeben hat. Der Spaß spielt eine große Rolle. Also ein Computerspiel, was keinen Spaß macht, das kann so toll sein, wie auch immer. Das kann auch technisch so ausgefeilt sein. Es muss letztendlich der Spielerin, dem Spieler wirklich auch Spaß machen. Und natürlich, es geht auch um einen kulturellen Wert, den ein Spiel haben muss. Und wenn man sich die Entscheidung dieses Jahr mit Trüberbrook anschaut, dann finde ich, ist das ja auch gelungen, dass man ein, finde ich, spannendes deutsches Spiel ausgezeichnet hat, was aber auch ganz viele kulturelle Ebenen hat und was auch vom Entstehungsprozess, ein sehr künstlerischer Entstehungsprozess ist. Deswegen bin ich, was die Auswahl für die Preisträger angeht, gerade in diesem Jahr überaus zufrieden gewesen.
Wenn Sie das Spiel Trüberbrook erwähnen, das in diesem Jahr den Deutschen Computerspielpreis bekommen hat, immerhin 110.000 Euro, als bestes deutsches Spiel. Um was geht es bei diesem Spiel?
Das geht eigentlich um ein Heimatcomputerspiel. Es ist ja ein Spiel, was in einem kleinen fiktiven Dorf an den Bayerischen Alpen spielt. Und das ist, wenn man so will, eine verrückte Geschichte von Heimat und Science Fiction, die ineinander fließen. Für mich ist noch spannender als die Geschichte gewesen, das sind die Bilder gewesen, die dort gezeigt werden. Dieses Spiel ist ja analog entstanden, das heißt, man hat die gesamten Szenen erst einmal analog aufgebaut, man hat sie richtig mit Hand bemalt, man hat sie modelliert, man hat sie letztendlich hergestellt, dann sind sie digitalisiert worden und sind quasi in dieses Spiel aufgenommen worden und ich finde, das gibt diesem Spiel so etwas, ja, so einen ganz eigenen Charakter. Es unterscheidet sich deshalb von allen anderen Spielen, die ich kenne und ist für mich auch deshalb besonders anrührend und das gehört für mich auch immer mit dazu. Es geht nicht nur um auch die Spielmechanik, die ist da auch spannend und gut, sondern es geht eben auch um dieses Gefühl, das letztendlich ein Spiel auslöst und gerade dieses Spiel löst zumindest in mir ein spannendes Gefühl aus.
Olaf Zimmermann war das Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Vorsitzender der Hauptjury des Deutschen Computerspielpreises. Wir sprachen über Computerspiele und ihren Beitrag zur Kultur und als Kulturgut. Herr Zimmermann, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und wünsche Ihnen schöne Ostertage noch.
Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute, bis dann.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Auch im Zeitalter der Computerspiele-Generation stehen das Geschichtenerzählen oder das Vortragen von Märchen hoch im Kurs. Eine Ausstellung im Ägyptischen Museum in Berlin widmet sich zum ersten Mal dem reichen kulturellen Erbe von Erzähltraditionen aus dem alten Ägypten, der arabischen Welt und Deutschland. Es geht dabei um wechselseitige Einflüsse von Märchen und Geschichten von Aladdin bis Aschenputtel. Die Bandbreite der dreisprachigen Schau reicht dabei von altägyptischen Geschichten über die Märchen der Brüder Grimm und aus Tausend und einer Nacht bis zu modernen Comics. Eine 4000-jährige Kulturgeschichte des Erzählens.
Alhamdulillah al-hudur dienna fi hadl makam al-adim.
Gott ist allwissend und allweise, allmächtig und allgütig. Man erzählt sich, dass einst in uralter Zeit und längst entschwundenen Tagen.
So beginnt die Erzählung von Tausend und einer Nacht. Aus dem 9. Jahrhundert nach Christus stammen die ersten Zeugnisse dieser Weltliteratur, aus dem 15. Jahrhundert das älteste Manuskript. Im Neuen Museum trägt ein marokkanischer Erzähler das wundersame Märchen vor, in dem das Erfinden von Geschichten das Leben rettet. Tausend Nächte, Alf Laila auf Arabisch, ist ein Konvolut aus vielen Traditionen, ein internationales Kunstwerk, ähnlich wie das Märchenbuch der Brüder Grimm. Die Kuratorin und Orientalistin Verena Lepper.
Die arabischen Nächte, also die Tausend einer Nachtgeschichten, sind deutlich beeinflusst von indischen, persischen, chinesischen Geschichten und anderen arabischen Geschichten aus verschiedenen arabischen Regionen. Es ist ein internationales Sammelprojekt gewesen. Genauso die Geschichten von den Gebrüdern Grimm, die wurden von französischen, italienischen und anderen europäischen Geschichten, das haben sie selber reflektiert, entsprechend auch beeinflusst.
Auf einem 4000 Jahre alten Papyrus und auf einer Kalksteinscherbe sind die altägyptischen Geschichten des Sinur ausgestellt, jenes Hofbeamten, der geflohen war, im Alter vom Heimweh geplagt, zurückkehrt nach Ägypten und dort mit allen Ehren empfangen wird. Durch die gesamte arabische Literatur zieht sich diese Legende, die auch Naguib Mahfouz inspiriert hat, zu einer Kurzgeschichte. In seiner Nobelpreisrede berichtete er, ein arabisches und ein altägyptisches Dichterherz zu haben. Viele Motive der Märchen und Erzählungen im arabischen und im europäischen Raum ähneln einander. Reisende und Diplomaten, auch Soldaten, brachten sie mit über kulturelle Grenzen. Eine davon ist die Geschichte um den Narr, eine Figur, die sowohl im arabischen Raum als auch bei uns existiert hat. Verena Lepper.
Till Eulenspiegel ist derjenige, der Tabus aufbricht, der Tabus herausfordert, der als weiser Narr sozusagen Dinge sagen darf, die man als Held zum Beispiel nicht sagen würde. Und dieser Till Eulenspiegel wird in der arabischen Welt als Yuha tradiert. Beide Figuren sind historisch tatsächlich belegt aus dem 14. Jahrhundert und werden dann aber als literarische Figuren ein Jahrhundert später entsprechend aufgegriffen.
Auch der Dichterfürst hat sich ausgiebig von der arabischen Sprache, Literatur und Dichtung inspirieren lassen. Eine Originalhandschrift zeigt seine Studien.
Es ist eine Schreibübung, man kann nicht alles entziffern. Ja? Also Goethe hat auch nicht immer ganz sauber geschrieben. Und er hat sich tatsächlich sehr stark beeinflussen lassen von einem großen Poeten. Das ist Mutanabi, ein irakischer Poet, der tatsächlich schon im 10. Jahrhundert datiert. Goethe hat tatsächlich in seinem östwestlichen Divan hier Geschichten aufgegriffen. Oder aus Faust II ein wunderbares Gedicht, welch gut Geschick hat dich hierher gebracht, unmittelbar aus Tausend und einer Nacht.
Die universellen Themen wie Schicksal, Schlaf, Liebe, Tod und Loyalität finden sich im alten Ägypten ebenso wie bei den Brüdern Grimm. Deren Figuren wiederum haben es in den arabischen Raum geschafft und sind bis heute dort aktuell.
In der arabischen Fassung ist es tatsächlich so, dass das Rotkäppchen Laila und der Wolf, heißt es im Arabischen, das Rotkäppchen tatsächlich ein Handy am Ohr hält. Warum? Weil sie sich nicht vom Wolf fressen lassen will. Sie ruft die Polizei an und wird gerettet. Ja, das ist die moderne libanesische Fassung, die völlig unabhängig von den Gebrüdern Grimm dann entsprechend entstanden ist.
100 Exponate in 6 Konzepträumen, angeordnet um ein Erzählzelt im griechischen Hof des Neuen Museums, bezeugen die Einflüsse europäischer und arabischer Erzähltraditionen aufeinander. Die dreisprachige Schau, Arabisch, Englisch und Deutsch, zeigt, es gibt eine gemeinsame Vergangenheit des Geschichtenerzählens. Die Motive sind nach wie vor im arabischen Raum und im europäischen populär und ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Menschheitserbes.
Maria Osowski berichtete über eine Ausstellung zu 4000 Jahre Kulturgeschichte des Erzählens im Ägyptischen Museum Berlin. Eine moderne Geschichte erzählen, das macht die Schriftstellerin Daniela Krien mit ihrem neuesten Roman Die Liebe im Ernstfall. Daniela Krien hatte relativ spät ihren ersten Erfolg auf der literarischen Bühne. 2011 veröffentlichte sie ihr Debütroman Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Damit landete die 1975 in Mecklenburg-Vorpommern geborene und im Vogtland aufgewachsene Autorin gleich einen Bestseller. Ihr neuer Roman, Die Liebe im Ernstfall, ist die Geschichte von 5 Frauen. Hadwiga Fertschröber hat Die Liebe im Ernstfall gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Der Titel verspricht schon mal keinen romantischen Liebesroman. In Die Liebe im Ernstfall geht es um 5 Frauen in der Mitte ihres Lebens. Sie haben Ehen und Beziehungen, Liebe und Trennungen, Leidenschaft und Mutterschaft durchlebt und durchlitten. Autorin Daniela Krien hat die Geschichten von Paula, Judith, Brida, Malika und Jorinde zu einem locker geflochtenen Reigen verknüpft. Sie sind Freundinnen, Schwestern oder haben denselben Mann geliebt. Gemeinsam ist ihre Kindheit in der DDR und die Stadt Leipzig, in der sie wohnen. Buchhändlerin Paula führt den Reigen an, gefolgt von ihrer Freundin Judith, eine pragmatische und selbstbewusste Ärztin. Die dritte im Reigen ist Brida Himmelblau, eine Schriftstellerin, die sich zwischen einem geliebten Mann, ihren Kindern und ihrer Literatur aufzureiben droht.
Wie es geschrieben ist.
Daniela Krien ist eine Autorin, die jedes überflüssige Wort meidet. Ihre Sätze sind einfach, aber präzise. Ganz bewusst setzt sie Lücken in den skizzierten Biografien dieser 5 Frauen, die ihre Leser füllen mögen. Wie einen Strickpullover, den sie wieder auftrennt, schaut am Anfang die Buchhändlerin Paula auf ihr bisheriges Leben zurück. Von der leidenschaftlichen Liebe zu Ludger, Bezug der gemeinsamen Wohnung, Heirat und der plötzliche Kindstod der 2. Tochter Johanna, die folgenden Depressionen und Schuldgefühle, Trennung und das Hoffen auf eine neue Liebe und ein neues Glück.
Nach der Trennung von Ludger hatte sie sich oft gefragt, wann das Ende seinen Anfang genommen hatte. Wann waren die Dinge außer Kontrolle geraten? Johannas Tod war ein entscheidender Bruch gewesen. Doch mit der Zeit datierte sie ihr Scheitern auf andere, frühere Ereignisse. Weiter, immer weiter zurück, bis es kein weiter zurück mehr gab.
Die Liebe im Ernstfall lässt sich auch als eine Geschichte lesen, die 3 Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer in Deutschland auf der Beziehungsebene verhandelt. Das wird vor allem bei den Kapiteln um die Schwestern Malika und Jorinde deutlich. Hier breitet die Autorin nicht nur einen klassischen Konflikt zwischen Schwestern aus, die um die Liebe und Achtung der Eltern konkurrieren. In ihren Figuren werden auch die Verwerfungen einer im Osten verwurzelten Familie nach der Wende deutlich. Die Eltern Helmut und Vicky, einst Teil des von der SED gegängelten Künstlermilieus, hegen heute Sympathien mit den Rechten.
Wie es gefällt.
Daniela Krien überlässt ihre Leser den mäandernden Erinnerungsströmen ihrer Figuren, wechselt Zeiten und Orte, Situationen und Konstellationen. Und weil es uns nicht anders geht beim Erinnern, bin ich ihren Figuren gerne gefolgt. Wie bei einem Puzzle wächst mit jeder Seite, mit jeder Episode das Vergnügen, diese 5 ganz unterschiedlichen Liebes- und Lebensgeschichten nach und nach zu ergänzen und in seinem Kopf zu vervollständigen. Manches aber bleibt offen. Wie im richtigen Leben.
Daniela Krien, Die Liebe im Ernstfall, ist bei Diogenes erschienen und kostet 22 Euro. Die Geschichte der Via Appia ist die Geschichte einer vergessenen Straße. Das zumindest behauptet der italienische Historiker und Autor Paolo Rumis. Die Via Appia verband einst das römische Imperium, quer durch Italien, von Rom nach Brindisi an der Ostküste. Doch heute ist die berühmte Straße an vielen Stellen geteert und vergessen. Jetzt hat sich der italienische Historiker Paolo Rumis auf Spurensuche gemacht und ein Buch darüber geschrieben. Tassilo Forchheimer hat ihn getroffen.
Paolo Rumis hat die Welt bereist und entsprechend viel gesehen. Ein abgebrühter Reiseprofi, den so schnell nichts aus der Ruhe bringt, könnte man meinen. Tatsächlich kann sich der Mann aber immer noch ganz wunderbar aufregen, wenn ihm etwas nicht passt. Was wir hier vor uns haben, ist ein klassisches Beispiel dafür, wie der Durchschnittsitaliener seine eigene Geschichte geringschätzt. Diese ehrwürdigen Steine sind 2000 Jahre alt und wurden gnadenlos mit Teer überdeckt. Und wenn sie könnten, würden sie auch den Rest asphaltieren, denn die alten Steine stören die Autofahrer. Paolo Rumis steht mitten in Idri, einer kleinen Stadt, die ihre Existenz der Via Appia zu verdanken hat. Die Königin der Straßen führt bis heute mitten durch den Ort, nur dass davon kaum jemand Notiz nimmt. Längst vergessen die Zeiten, als die Via Appia die Schlagader des Römischen Reiches war, eine Klammer, die die Welt zusammenhielt. Wenn man die Logik dieser Straße betrachtet, die in Rom am Circus Maximus beginnt und direkt zu den Häfen von Taranto und Brindisi führt, wo die Schiffe losfuhren, um das Mittelmeer zu kontrollieren, wird deutlich, dass die Legionen, der Handel und die Kultur es geschafft haben, dass die Welt damals viel vereinter war als heute. Rumitz hatte viel Zeit, um über die Via Appia nachzudenken, hat sich zu Fuß auf den Weg gemacht und die über 500 Kilometer lange Straße, auf der auch Goethe auf seiner italienischen Reise unterwegs war, umso mehr schätzen gelernt. Die Straße war so zweckmäßig, dass sie über die Jahrhunderte von so vielen genutzt wurde. Im Mittelalter, von den Päpsten bis in die asphaltierte Moderne, die sie unter sich begraben hat, zerstört von ihrer eigenen Zweckmäßigkeit. Doch unter dem Asphalt lebt die Straße weiter. Sie ist wie ein alter Walfisch. Manchmal taucht sie auf, um zu atmen, und dann taucht sie wieder unter. Und wir fühlen ihre Präsenz auch da, wo sie nicht sichtbar ist. Und dafür hat sich Paolo Rumitz ganz persönlich auf Spurensuche begeben, nachzulesen in seinem neuen Buch, das sich den üblichen Kategorien entzieht. Reisebuch, Wanderführer oder ein philosophisches Werk, irgendwie von allem etwas, nützlich, lehrreich und unterhaltsam zugleich, zum Beispiel, wenn der Autor über Zufallsbegegnungen in der italienischen Provinz berichtet. Sie sehen uns und fragen, ob wir Ausländer sind. Wir antworten, nein, wir sind Italiener. Nein, ihr seid keine Italiener, ihr sprecht nicht die Sprache von hier. Dann erkläre ich, nun, wir sind aus Triest. Und sie sagen, habe ich doch gesagt, ihr seid Fremde. Sie haben also ein ganz anderes Bild vom Fremden. Sofort danach haben sie uns Essen und Trinken angeboten. Obwohl wir Fremde waren, haben sie uns perfekt willkommen geheißen.
Der Historiker Paolo Rumitz und sein Buch Via Appia auf der Suche nach einer verlorenen Straße. Und soweit HR Infokultur. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer online auf hrinforadio.de. Dort gibt es auch den Podcast. Mein Name ist Pablo Diaz.